Ja, ihr Lieben, ich freue mich, hier zu stehen und insbesondere freue ich mich, unter den jetzigen Voraussetzungen hier zu stehen, dass wir hier vorhin als Gemeindeleitung stehen konnten, dass wir einen Schritt vorangekommen sind. Und es ist einfach ein sehr erleichterndes Gefühl, einfach immer solche Punkte zu erreichen, wo man merkt, ja, wow, hier geht was voran, hier ist einfach irgendwie eine bestimmte Stufe übersprungen und es geht weiter. Und das ist gut. Und ich fühle mich da so oft daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder in allen Herausforderungen diese Gelegenheiten so wahrnehmen, auch aus Herausforderungen, aus Problemen heraus, letztlich zu lernen. Und das ist so eine Gelegenheit jetzt auch gerade. Und genau, von daher bin ich einfach froh, sozusagen, dass man aus einem Lernschritt heraus eine vielleicht Botschaft auch transportieren kann, die mir heute auch auf dem Herzen liegt. Und da fühle ich mich sehr viel besser mit. Genau, worum geht es? Wir wollen heute, wie schon Jürgen sagte, eine neue Predigtreihe beginnen, die so uns die weiteren Ferien über begleiten wird an 5 Sonntagen. Und diese Predigtserie heißt An der Seite von Glaubenshelden. Das ist jetzt ein sehr kühner Titel. Was ist überhaupt ein Glaubensheld? Steht so als Wort, als Begriff eigentlich in der Bibel gar nicht drin. Aber die Bibel kennt natürlich den Begriff Held. Aber wir haben erstens auch selber verschiedene Vorstellungen davon, was verstehen wir eigentlich unter einem Held und vielleicht auch darunter, was verstehen wir darunter, wenn jemand den Begriff Glaubensheld sagt. Also die Bibel selbst, wie gesagt, nennt den Begriff jetzt nicht so direkt, das ist ja sozusagen moderner Ausdruck, so eine Wortkombination, aber sie spricht von Helden und oftmals sind das aber eigentlich mehr so Helden im Sinne von so Kriegshelden oder so. Also zum Beispiel gab es 3 Helden, die sozusagen nochmal 3 ganz besondere Leute aus der Leibwache von König David waren. Und diese 3 Helden, die taten unglaubliche Dinge, durchschlugen sich durch ein feindliches Heer durch, nur um König David irgendwie Wasser zu bringen, brachten es ihm auch und waren also sozusagen wirklich die super Leute, aber das sind eben so Kriegshelden, besonders tapfere Männer. Ich habe so dran gedacht, das ist so ein bisschen wie die 3 Musketiere, so in dem Sinne Helden, ne? Also nur in der damaligen Zeit. Und auch sonst ist die Frage, ja, was sind eigentlich Glaubenshelden, wo wir sagen, ja, denen können wir vielleicht nacheifern. Und der Begriff Held ist ja auch da immer so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich ein Glaubensheld überhaupt? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Im Glauben zu stehen heißt ja eigentlich, irgendwo demütig zu sein und sich letztlich unter Gott unterzuordnen und nicht der Held zu sein. Ja? Der Held, das sind ja oft Leute, die wurden so glorifiziert. Das waren so Leute, wenn man das auch zu Helden sagen oder sowas, die haben unglaubliche Taten vollbracht und alle Leute himmelten sie an. Man könnte beinahe sagen, sie vergötterten sie. Ganz schwieriges Terrain. Wollen wir ja eigentlich gar nicht. Ist gar nicht unsere Absicht, Menschen zu vergöttern. Und trotzdem können wir natürlich sagen, ja Mensch, es gibt trotzdem Leute, die sind im Glauben unterwegs und davon erzählt uns auch die Bibel und von denen können wir was lernen. Und in dem Sinne, finde ich, ist ein Glaubensheld, so nach meiner persönlichen Definition, eigentlich einer, der sozusagen mit Gott Dinge erlebt, der selber daraus lernt und von dem ich lernen kann und von dem ich merken kann, wow, was da sozusagen an Lehre, an Erkenntnis daraus hervorkommt, das hilft mir persönlich im Glauben zu wachsen. Und ein Glaubensheld wäre nach meiner Definition eigentlich einer, ja, durch dessen Wirken Gottes Name erhöht wird und nicht sein eigener Name. Es geht ja nicht darum, dass Menschen sozusagen auf einen Sockel gehoben werden, das ist nicht gesund. Passiert aber sehr oft. Auch heute, ich habe mal überlegt, wen würden wir heute als Held bezeichnen? Vielleicht würden einige von euch auch auf die gleiche Idee kommen wie ich. Was wäre eine moderne Heldin? Ich habe gedacht, Greta Thunberg. Wird als solche bezeichnet. Ich habe danach gesucht, Google, Greta und Held oder Heldin. Mehrere Artikel gefunden. Ja, Greta, die moderne Glaubensheldin oder andere Dinge. Das heißt, man bewundert vielleicht, was sie getan hat. Aber trotzdem ist das ein 16-jähriges Mädchen und die hat ganz genauso ihre Probleme wie andere Menschen auch, gehe ich mal von aus, ohne sie persönlich zu kennen. Und überhaupt ist es ja ganz oft so, dass man immer so diese eine Seite von den Helden sieht, aber die Helden haben ja auch eine andere Seite. Also, was weiß ich, wenn ich jetzt so denke, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger hat dann Conan den Barbaren gespielt. Muskelprotz sondergleichen. Also letzte Woche hatten wir auch einen sehr muskelbepackten Prediger auf der Bühne, damit kann ich leider nicht dienen. Aber Arnold Schwarzenegger war auch so und Arnold für sich ein richtig toller, gestylter Body. Dann ist er ja später mal Politiker geworden und dann irgendwann sah man mal so irgendwo, keine Ahnung, ein Foto von ihm, so in einer Badehose, wo er dann mit 60 Jahren oder so irgendwo am Strand war. Und da war von seinen Muskelpaketen nicht mehr so viel übrig geblieben. Man weiß auch nicht, wann er seinen ersten Hexenschuss hatte und sowas. Sowas interessiert einen bei Helden gar nicht. Und da finde ich mich nicht so richtig drin wieder. Ich finde mich eher in Leuten wieder, wo ich merke, die sind irgendwie so wie ich. Also insofern, dass ich mich mit ihnen identifizieren kann. Das sind nicht die Überflieger par excellence, sondern das sind Leute, die haben vielleicht im Glauben Sachen erlebt und erkannt und getan. Mal eben die Welt retten, hat es ja auch gegeben. Von denen werden wir heute auch hören. Aber trotzdem sind es eben Leute, die auch in Schwierigkeiten standen, die auch ihre Herausforderungen hatten, die Fehler gemacht haben, die einfach so menschlich waren, wo ich dachte, ja, da kann ich mich viel mehr drin sehen. Und jetzt ist halt die Frage, welche Leute aus der Bibel sind das also vielleicht, mit denen man da jetzt mal so ein Stück weit gehen kann, ja, an ihrer Seite sich ein Stück weit bewegen kann oder sie durch ihr Leben gewissermaßen begleiten kann. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn man die Biografie von irgendeinem frommen Menschen liest, dann merkt man einfach, was ist da passiert, welche Schlüsse hat er daraus gezogen, welche Entscheidungen hat er getroffen. Da kann man so mitgehen, da kann man das sozusagen phasenweise mitdenken und nachverstehen und ein Stück weit auch selber davon lernen und seine eigenen guten Schlüsse daraus ziehen. Also, wer könnte das bei uns sein? Und als erstes, als ich darüber nachgedacht habe, Glaubenshelden, also mir persönlich ist Abraham eingefallen. Weiß nicht, ob ihr euch das auch so gehen würde. Der wird im Hebräerbrief im ganzen Kapitel bedacht, Abraham, sein Glaube und so weiter, hat ihn da weitergebracht. Also wird ja sehr detailliert aufgefächert, was Abraham alles erlebt hat. Und trotzdem denke ich so, ja, toller Typ so, aber was ist mit anderen Leuten so, wo ich denke, so wie, ja, vielleicht auch welche, die gar nicht ganz so prominent waren. Und wir werden in den nächsten Wochen auch einige Leute an dieser Stelle mal gezeigt bekommen, so viel weiß ich im Voraus jetzt auch schon, die man vielleicht nicht so häufig in Predigten hört. Leute, die so sozusagen vielleicht auch, ja, ich will nicht sagen in der zweiten Reihe stehen, heute trifft das zu. Heute habe ich für mich das Gefühl, dass Gott mir sagt, nimm Aaron. Aaron, das ist der Mann mit der roten Robe hier, in diesem Fall zusammen mit Mose, der ist in der Mitte, und Hur, das ist so ein Gefährte, an der linken Seite. Aaron, also der Bruder von Mose, und wir wissen, dass Mose, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat und durch das Meer, was sich geteilt hat, und dann 40 Jahre durch die Wüste, das ist die Geschichte von Mose, und der ist hier auch in der Mitte, und der ist auch der gewichtige Typ und so. Und Aaron ist der an seiner Seite, der so ein bisschen ängstlich guckt. Also die Szene ist ja die, das muss man dazu sagen, wo das israelitische Heer gegen Feinde kämpft. Und Mose hebt sozusagen als von Gott bevollmächtigter seine Hände, segnet sozusagen das israelitische Heer und hat dadurch sozusagen, dadurch, dass er Gottes Kraft zugesprochen hat, hat er geschafft, dass das Heer diese Schlacht gewinnt. Aber immer als Moses Arme anfangen zu sinken, weil er irgendwann einfach keine Kraft mehr hatte, und so eine Schlacht dauert ja wohl auch eine Weile, da wurde es wieder schlechter, da bekamen die Amalekiter, waren es glaube ich die Feinde, die Überhand. Das heißt, er musste seine Arme hochhalten, und Hur und Aaron waren diejenigen, also die ihm halfen, seine Arme hochzuhalten, damit die göttliche Kraft von ihm ausgehen konnte. Man sollte also meinen, Mose ist hier der Held, ist er zweifellos auch, aber ich finde Aaron viel spannender. Man merkt ihm an, er hat eine ganz wichtige, eine tragende Rolle in dieser Situation, im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle, aber er ist eigentlich gar nicht so der kühne Typ. Er guckt eigentlich mehr so ein bisschen vorsichtig auf die Szene, fast als würde er am liebsten weglaufen. Ich muss sagen, da finde ich mich so ein bisschen anders drin wieder. Also Mose und Aaron, zwei Geschwister, und sie hatten auch noch eine Schwester, Miriam, die war die Älteste von den dreien, soweit man weiß. Aaron war dann der Zweitälteste, und Mose war nochmal 3 Jahre jünger, war sozusagen der Dritte. Ja, und Aarons Geschichte spielt sich im Wesentlichen kurz vor und während dieser 40-jährigen Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste Sinai, durch diese Wüstenwanderung ab. Das ist also hauptsächlich Aarons Wirkungszeit. Zum Ende dieser Zeit hin stirbt er auch. Das heißt, so, das ist so seine Geschichte. Und wenn man es genau nimmt, ist eigentlich ein Großteil dieser Geschichte sogar in den ersten noch nicht mal 1,5 Jahren, wo ganz entscheidende Dinge passieren. Und dann muss das Volk Israel ja, ohne es eigentlich gewollt zu haben, eben doch noch 40 Jahre da durch die Wüste wandern oder teilweise auch lagern, aber eben wieder weiterziehen. War ja nicht der Plan. Aber in dieser Anfangszeit ist eben ganz viel passiert. Darüber wollen wir uns gleich unterhalten und ich werde gerne nochmal beten zu Beginn und dann geht's los. Jesus Christus, ich danke dir, Herr, für das, was du uns sagst, wie Menschen mit dir, mit Gott, mit ihrem Schöpfer gelebt haben und ihn erlebt haben und mit ihm Dinge erlebt haben und gelernt haben, Herr. Danke, dass du auch uns heute daran Anteil lassen haben willst. Wir bitten dich einfach um deine Gnade, Herr, mir zum Reden und uns allen zum Hören. Amen. So ist das. Also, Aaron. Angenehme Dings übrigens, steht auf Seite 1 des Bibellexikons, schnell zu finden. Aaron ist der Bruder von Mose, wird, obwohl er älter ist, aber er ist später in der Bibel genannt. Die erste Bibelstelle, wo Aaron genannt ist, ist die, wo Mose bei Gott sozusagen in der Wüste war, bei dem brennenden Dornbusch. Gott hat ihm diese Offenbarung geschenkt, hat Mose berufen zu sagen, geh du hin zum Pharao, lass ihn das Volk Israel freigeben, damit wir aus dem Land Ägypten weggehen und in das verheißene Land Kanaan gehen. Diese Verheißung hat Mose von Gott bekommen und hat er ja aber Einspruch erhalten, das gegeben, das wissen wir, dass er sagte, ich kann doch aber gar nicht reden, wie soll ich vor dem Pharao, ich weiß gar nicht, ich kriege den Mund nicht richtig auf. Und da war Gott schon ziemlich sauer, das ist eine fast schon lustige Situation, wie die da miteinander streiten. Aber schließlich sagt Gott, Mensch, du hast doch deinen Bruder Aaron und hast doch den und der kann doch reden, dann nimm den doch als dein Sprachrohr sozusagen. So haben wir also die Situation in 2. Mose 4, die erste Stelle, wo überhaupt Aaron genannt wird. Gott sagte zu Mose, ich weiß doch, dass dein Bruder, der Levit Aaron, gut reden kann. Er ist bereits auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, dich zu sehen. Das ist erstmal schon die Nennung von Aaron. Also Moses Geschichte wird ja viel früher berichtet. Der hat schon diese Geschichte, dass er ausgesetzt wurde, dass er von der Tochter des Pharaos aufgezogen wurde, all diese Geschichten. Aber hier an der Stelle kommt plötzlich sein älterer Bruder ins Spiel. Und da sagt Gott also zu Mose, Aaron wird dir helfen. Er ist bereits auf dem Weg zu dir. Spannende Sache, wieso ist Aaron auf dem Weg zu dir? Weil Mose ja, der hat sich zig Jahre ausgeklingt. Jetzt kommt das zweite Ding, wenige Verse später, da spricht nämlich Gott zu Aaron. Der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Und er ging hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose berichtete Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm geboten hatte. Also Gott sagt zu Mose, Aaron kommt dir entgegen. Und Gott sagt zu Aaron, geh Mose entgegen. Würden wir heute ganz klar sagen, da hat der Heilige Geist gleichzeitig gesprochen, hat die beiden Brüder angesprochen, ohne zu wissen, was eigentlich jetzt kommt, ist Aaron losgelaufen in die Wüste, wusste eigentlich gar nicht, dass Mose kommt, würde ich vermuten, aber ist ihm entgegengelaufen, hat ihn in der Wüste getroffen und Mose hat ihm gesagt, das ist der Plan und du hast einen Anteil daran. Und das ist jetzt für mich so der Beginn des Glaubensweges, den Aaron geht. Aaron geht einen Glaubensweg, da will ich mal kurz was zwischenschieben. Ich kann das deshalb verstehen, dieser kleine Mensch da vorne neben der Bank ist nicht Nils Karlsson Däumling, sondern ist mein Bruder. Und ich habe nämlich auch einen Bruder, der auch 3 Jahre jünger ist als ich. Ich habe übrigens auch eine Schwester, die älter ist, also das ist ganz witzig. Wir sind auch 3. Und also darum kann ich mich vielleicht so gut mit Aaron identifizieren. Das ist mein kleiner Bruder, der ist 3 Jahre jünger als ich. Aber wer ihn kennt, weiß, der ist über 2 Meter groß. Der spielt in einer ganz anderen Liga als ich, sozusagen. Und das ist ja sozusagen sinnbildlich gesprochen, dass Aaron auch der Ältere ist. Nach dem alten patriarchalischen Verständnis war er der Erstgeborene, war er eigentlich der Erste von ihnen, der Höchststehende. Und dann kommt plötzlich Gott und sagt zu Mose, du sollst das Volk aus Israel, aus Ägypten herausführen. Und Aaron soll dir helfen. Und für mich ist das eine ganz spannende Sache. Was bedeutet das, wenn der kleine Bruder plötzlich in Anführungsstrichen größer wird als man selbst? Schönes Bild übrigens dabei, man weiß ja, da gibt es jemanden, der ist noch viel größer als man selbst. Also finde ich sehr sinnbildlich. Das ist im Allgäu, da gibt es wirklich so eine Wahnsinnsbank, die ist so geschätzt 7 Meter hoch oder sowas, die hat mal jemand dahin gezimmert. Und mein 2 Meter großer Bruder, der sieht daneben klein aus. Aber wie fühlt sich das an für den großen Bruder, zu merken, Mensch, mein kleiner Bruder, der wird sozusagen von seiner Bedeutung her wichtiger und größer als ich. Damit musste Aaron, glaube ich, erstmal fertig werden. Und das macht mir ihn in gewisser Weise sympathisch, so zu merken, Mensch, da kämpft vielleicht jemand mit sich und trotzdem merkt man in all dem, was passiert, Gott handelt ja, Gott spricht, Gott beruft die beiden zueinander, unabhängig voneinander und sie treffen sich und Gott sagt, ihr sollt gemeinsam was für mich tun. Und das ist Aarons Rolle und Aaron ist im Grunde genommen ja nicht derjenige, über den immer alle reden. Ich habe mal gesucht, in der Bibel steht so an die 340 Mal der Name Aaron, aber der Name Mose kommt über 800 Mal vor. Also Mose ist eindeutig der bedeutendere von beiden, wenn man so möchte, auch im gesamtbiblischen Kontext. Aber das war für Aaron einfach so erstmal die Situation, dass Gott sagte, du sollst sozusagen derjenige sein, der für Mose vor dem Pharao redet und später auch für das Volk redet. Du sollst der Fürsprecher sein, du bist ein Unterstützer von deinem Bruder. Du bist nicht die Nummer eins, aber du bist ein Unterstützer von deinem Bruder und von dem Werk, das ich tun werde. Und das ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Das ist ganz witzig, wer sich mit dem Typ, mit dem Persönlichkeitsprofil DISC auskennt. Da gibt es so 16 Persönlichkeitstypen, die unterschieden werden. Und einer von denen ist Aaron. Da sagen sie, biblische Figur, die dem entspricht, ist Aaron. Die nennen den Förderer. Also er hat so ein Persönlichkeitsprofil, was einfach gut ist dazu, Menschen zu fördern. Er ist nicht unbedingt der Held eben schlechthin, aber er ist ein guter Unterstützer, einer, der anderen Leuten helfen kann. Und so ist es tatsächlich, er muss helfen, denn Mose sagt, ich schaffe das nicht alleine, ich kann vor dem Pharao jetzt nicht die richtigen Worte finden, ich brauche Aaron, aber Aaron weiß genauso, ich brauche Mose. Ohne den bin ich auch relativ orientierungslos. Und so bilden die beiden eigentlich ein ganz tolles Gespann, dass nämlich Mose sozusagen der Anführer und der Prophet des Volkes war, also quasi Gottes Bote, der von Gott her die Dinge zum Volk gesprochen hat. Und Aaron war in dem Sinne jetzt auch als Sprecher des Volkes Israels, ein Fürsprecher des Volkes, der später Hohepriester des Volkes wurde, der sozusagen für das Volk opferte und betete und um Vergebung bat gegenüber Gott. Also der war eigentlich ein Fürsprecher des Volkes, war so gesehen ein bisschen näher am Volk dran. Und die beiden waren ein untrennbares Gespann, was Gott gebrauchen wollte. Und damit beginnt Aarons Glaubensweg, dass Gott ihn beruft und dass er in die Situation gebracht wird, für sich klarzukriegen, du musst demütig sein, du bist nicht die Nummer eins. Du bist nicht der Held schlechthin und trotzdem will ich dich gebrauchen. Und das ist so die Ausgangslage, dass das Aaron für sich klar machen musste. Mein kleiner Bruder ist hier der eigentliche Macher, aber ich darf und soll ihn unterstützen. Und diese Haltung der Demut, so ist es für mich so eine Erkenntnis aus dieser Bibelstelle, die man da lesen kann, diese Haltung der Demut ist quasi so das, wo sein Glaubensweg losgeht, wo seine Berufung losgeht. Und in dieser Haltung, mit der Bereitschaft, obwohl es sein kleiner Bruder ist, ihn zu unterstützen und letztlich von ihm auch anzunehmen, was Gott nämlich durch Mose sagt, das war Aarons wichtige Entscheidung, die er treffen musste. Wir kommen dann weiter, dass sie anfangen, miteinander zu agieren. Und sie treten dann ja gemeinsam wiederholt vor dem Pharao und sagen, lass mein Volk ziehen. Also eigentlich ist das so Moses Aussage, aber Aaron war eben das Sprachrohr, hat das gegenüber dem Pharao so ausgesprochen. Und die beiden schämten sich nicht, diese Botschaft, lasst unser Volk ziehen, immer wieder zu wiederholen. Sie hatten auch keine Furcht vor ihm, sie sind da gemeinsam reingegangen, weil sie wussten, wir haben den Auftrag. Es würde nicht gesagt, dass sie plötzlich zögerten. Ich gehe davon aus, also Mose war froh, dass er Aaron an seiner Seite hatte und Aaron war froh, dass er Mose an seiner Seite hatte. Und sie zogen los und haben vor dem Pharao die Forderung vorgebracht, lasst unser Volk ziehen. Und sie haben Zeichen getan. Und es war Aaron, der mit diesem Hirtenstab von Mose, den er genommen hat, hat den also auf den Boden geworfen im Auftrag Gottes und er wurde zur Schlange. Die erste Wundertat, die Aaron erlebt hat. Und es war nur die erste von vielen Wundertaten Gottes, die Aaron erlebt hat. Später zum Beispiel gingen diese 10 Plagen los, die über Ägypten gekommen sind. Und Aaron hat dann beispielsweise diesen Hirtenstab so über das Wasser gehalten und es wurde zu Blut. Und es steht in der Bibel, die Ägypter, die haben dann irgendwo nach Grundwasser gegraben, weil sie das Flusswasser nicht mehr trinken konnten. Das war Blut geworden. Das hat Aaron vollbracht. Also so zu Beginn seines Dienstes hat er Wundertaten Gottes erlebt, hat sogar erlebt, dass er ein Teil davon ist. Und Mose und Aaron haben da gemeinsam also wirklich tolle Sachen getan. Und das ist also der Schritt, den Aaron gegangen ist, dass er erlebt hat, Gott zeigt seine Macht Und von seiner Seite und Moses Seite brauchte es den Mut zu sagen, wir sind die Werkzeuge Gottes, wir stellen uns da bereit, wir erfüllen den Auftrag Gottes, das zu tun und er wird es machen. Und da fängt es also an, dass Aaron sozusagen auch am eigenen Leib, wenn man so will, unmittelbar aus der ersten Reihe die Wundertaten Gottes erlebt und wirklich merkt, was für einen mächtigen Gott haben wir eigentlich. Und diese Situation finde ich deshalb auch interessant, weil das Volk Israel diese ja so nicht so gekannt hat. Die waren Jahrhunderte in der ägyptischen Gefangenschaft, die mussten solche Frondienste leisten, welche Ziegel herstellen, heißt es da, also harte Arbeit machen. Sie waren es nicht unbedingt gewöhnt, ein Volk zu sein, das von seinem Landesgott, das steht manchmal in der Bibel, persönlich irgendwie geführt wird. Das waren sie gar nicht gewohnt. Sie wussten zwar, dass irgendwie Gott, aber das war für sie nicht konkret. Aber jetzt stand Aaron da und hat erlebt, wie Gott wunderbare Dinge tut. Und Gott hat da, glaube ich, gezeigt, hallo, ich bin da. Ich erweise mich. Und das ist, finde ich, beeindruckend, dass Aaron und Mose eben beide ihren Teil gemacht haben und dadurch erleben durften, Gott hat es getan. Und wir haben mal einige Stichworte, worin das bestanden hat, was die miteinander erlebt haben. Einerseits, dass es der Hirtenstab zur Schlange wird, dann eben, dass das Wasser des Nils zu Blut wurde. Insgesamt, dass 10 Plagen über Ägypten kamen, die sie quasi ausgelöst haben. Die erlebten, dass das Volk Israel trockenen Fußes durch das Schilfmeer fliehen konnte und hinter ihnen hat das Wasser sich wieder geschlossen und das ägyptische Heer vernichtet. Dann haben sie nach 3 Tagen eine erste Rast gemacht, als sie in der Wüste drin waren, auf der Halbinsel Sinai. Und da haben sie eine Quelle gefunden mit bitterem Wasser und sie haben erlebt, Gott verwandelt dieses Wasser in süßes Wasser, also sprich in trinkbares Wasser. Also eine ganze Reihe von so einzelnen Wundertaten, die Gott getan hat und die Aaron sozusagen aus unmittelbarer Nähe miterlebt hat. Und er war sicherlich in dem Sinne tatsächlich einer von diesem ganzen Volk. Die haben sich aufgemacht, die waren echt ganz aufgeregt, ja, jetzt geht's endlich raus hier, ja, sind losgezogen, sind durch das Meer gezogen, waren begeistert, dass Gott sie geführt hat. Ja, und dann standen sie in der Wüste und 3 Tage später, wo ist unser Wasser? Kriegten sie es schon mit der Angst zu tun. Sie waren es nicht gewöhnt, einen mächtigen Gott zu haben, der sie Schritt für Schritt führt. Das mussten sie erst lernen. Sie mussten erst lernen, Volk Gottes zu sein. Und so auch Aaron. Und sie haben das halt erlebt und dann war diese Geschichte mit dem Wasser. Und da steht allerdings auch, dass Gott sagte in Mara, also das war der Ort, wo dieses bittere Wasser zu süßem gemacht wurde, da machte er das zu süßem Wasser und es steht außerdem da, dort gab er ihnen Vorschriften und Gesetze und stellte sie auf die Probe, indem er sagte, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Befolgt meine Gebote und Vorschriften, dann werde ich euch nicht an den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe, denn ich bin der Herr, der euch gesund macht. Ich bin der Herr, der euch gesund macht. Also nach nur 3 Tagen in der Wüste kam erstmal eine klipp und klare Aussage Gottes, ich bin der für euch sorgt, ich bin der euch vor Schlimmem bewahrt. Vertraut auf mich. Und an der Stelle war es für das Volk Israel, glaube ich, nicht so leicht und auch für Aaron nicht. Und ungefähr nach 1 Monat oder 6 Wochen kam dann der Moment, wo sie sagten, wir haben nichts zu essen. Und dann geschah diese wunderbare Sache mit dem Manna, dass Gott sagte, hier, wartet ab, ihr am nächsten Morgen lagen dann im Umfeld des Lagers, auf dem sie sich befanden, lag dann alles vor mit diesen kleinen krümelartigen Brocken, die sie aufsammeln und essen konnten. Und da hat Gott also ihnen das Manna gegeben, das sozusagen täglich, und zwar wirklich täglich, dann die Nahrung für das Volk Israel war über die ganzen Jahre. Also, die Frage ist hier, was hat sich verändert? Erstmal waren es lauter Einzelereignisse und nun sagt Gott, ich werde euch versorgen und das tut er auch. Er schickt das Manna und das Volk Israel erlebt jeden Tag aufs Neue, der Segen Gottes ist da, er versorgt uns. Und ich glaube, die meisten wissen das auch, wir können es jetzt hier nicht alles lesen. Wenn die Israeliten das versucht haben aufzuheben bis auf einen Tag danach, war es danach schlecht geworden und voller Würmer. Sie mussten am nächsten Tag frisches Manna sammeln. Dieses besondere Brot, wenn man es so nennen möchte. Das heißt, sie haben dann erlebt, Gott versorgt uns tatsächlich täglich eins nach dem anderen. Und das ist eben dieses zusätzliche Element, dass Gott seine Treue erweist. Er versorgt das Volk mit Manna und man kann das wie in der Bergpredigt, wir haben es letzte Woche hier gehört, sagen, unser täglich Brot gib uns heute. Diese Erfahrung machten die Israeliten. Verlass dich jeden Tag aufs Neue auf Gott. Vertrau darauf, dass er dich versorgt mit dem, was du brauchst. Eine Erfahrung, die in der Wüste natürlich überlebenswichtig ist. Dass Gott uns tagtäglich versorgt. Also das ist eine Treue, die sich darin zeigt, dass sie beständig ist. Dass es nicht nur einmalige Hits so sind, einige einmalige Erlebnisse, wodurch der wo Gott seine Stärke zeigt, sondern dass er auch sagt, ich bin treu, ich bin jeden Tag bei euch. Ich lasse euch nicht fallen. Ich mache nicht nur einzelne Happenings sozusagen für euch, nicht so Mega-Events, sondern ich versorge euch Tag für Tag. Und das bei dem Manna, das ist natürlich so eine komische Sache, das war jeden Tag, Jahr für Jahr, das Gleiche. Es schmeckte gleich, es war, wenn man so will, ein bisschen eintönig. Also es ist nicht unbedingt besonders abwechslungsreich, dieses Manna, aber es genügte. Und für mich ist an der Stelle die Frage aufgetreten, sind wir eigentlich heute noch dankbar dafür, was wir Tag für Tag kriegen? Dass wir Tag für Tag versorgt sind, dass wir genug haben, auch geistlich gesehen, dass wir wissen, da ist Gott, der ist an unserer Seite, der sorgt für uns. Auch wenn es mal nicht die geistlichen Kicks par excellence immer nur gibt. Gott ist da und er stellt unsere Versorgung sicher. Und wir wissen doch, wie viele Leute auf der Welt es gibt, die das nicht wissen und die am nötigsten leiden, bis hin zum Verhungern. Darum eine wichtige Lektion, die wir auch lernen können. Lasst uns auf Gott vertrauen, dass er Tag für Tag für uns sorgt. Und darin besteht der nächste Schritt, dass Gott seine Treue erweist, dass er eben zeigt, ich bin Tag für Tag mit euch. Und bleiben wir bei Aaron, er lernt es einfach zu empfangen. Einfach zu sagen, ich bekomme das von Gott, was ich brauche. Das ist ein Erleben, was ganz viel, glaube ich, an Fundament legen kann. Ich bin da, ich versorge dich Tag für Tag und du stehst jeden Morgen auf und merkst, ja, es ist wieder so. Es ist wieder so, dass Gott uns versorgt hat. Da merkt man, dass Gott seine Treue erweist und dass er das Volk auch etwas lehren will. Dieses Volk, was erst seit kurzer Zeit, seit wenigen Wochen in der Wüste unterwegs ist, soll Sachen lernen, die für die ganze zukünftige Zeit wichtig sind. Und es gibt dann den nächsten Schritt, wo es darum geht, nicht nur zu erleben, dass Gott treu ist und zu empfangen, sondern auch darauf zu vertrauen. Dass Gott Vertrauen lehren will, dass man eben sagt, ich muss auch loslassen. Ich muss auch tatsächlich sagen, was auch immer passiert, ich soll darauf vertrauen, dass von Gott das kommt. Und das wird immer noch wieder spannend. Also wenn wir jetzt überlegen, warum Vertrauen, biblisch meint das eigentlich das Gleiche. Das Wort, was wir für Glaube benutzen, kann auch mit Vertrauen übersetzt werden. Und in dem Sinne sind die Israeliten quasi Anfänger, die erstmal lernen müssen, neu ja, an ihren Gott zu glauben, beziehungsweise ihrem Gott zu vertrauen. Und in dem Sinne sind sie Anfänger und wir ja eigentlich auch. Wir brauchen auch immer Erfahrungen, die uns zeigen, Gott ist einer, der, auf den wir vertrauen können, dass wir das erleben können. Und in dem Sinne erzieht Gott seine Leute dazu, ihm immer mehr zu vertrauen, indem sie erfahren, von Gott versorgt zu werden. Jetzt wird es aber insofern spannend, denn wen Gott weiterführen will, den belässt er nicht dabei, dass ihm jeden Tag buchstäblich das Essen vor die Füße fällt. Das Manna fiel den Israeliten zwar buchstäblich jeden Tag vor die Füße, aber wir dürfen mal die andere Frage stellen, was ist, wenn man mal etwas länger warten muss, bis Gott sich meldet? Glaubt man dann immer noch? Und dann kommen wir eben an diesen Aspekt, das ist ein Vertrauenstest manchmal, zu merken, ich erwarte eigentlich irgendwas, ich suche irgendwas, ich frage irgendwas, und die Antwort kommt nicht sofort. Sie ist nicht am nächsten Morgen da. Oder am besten noch sofort, noch vor dem nächsten Morgen. Das ist ein Vertrauenstest. Und wir kommen manchmal in Situationen, wo wir denken, wir wollen ganz schnell eine Antwort von Gott haben. Gott muss ganz schnell eingreifen und es passiert nicht. Und das haben die Israeliten nämlich auch erlebt. Sie waren nach 2 Monaten in der Wüste Sinai angekommen also waren sozusagen am Roten Meer so südlich gelaufen. Da unten ist dann so bei der Halbinsel Sinai im Süden, ist dann auch diese Wüste. Und dort lagerten sie und da ist dann auch dieser Berg Horeb. Und Gott hat dann Mose gerufen, auf den Berg zu kommen, ja, letztlich um ihm die 10 Gebote zu geben. Auf diesem Berg war Aaron vorher auch schon mal mit Mose gewesen, zusammen mit 70 Ältesten, in gewisser Entfernung sozusagen. Das war schon ganz gut und dann sind sie gemeinsam wieder runtergekommen und alles war gut. Aber jetzt rief Gott Mose hoch auf den Berg und Mose kam gar nicht wieder. Die Geschichte kennen wir. Er blieb über einen Monat lang weg. Und was passierte? Die Israeliten kamen zu Aaron und sagten, oh nein, habe ich das auf Folie? Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Sehr vorwurfsvoll, er hat uns aus Ägypten rausgebracht und jetzt stehen wir hier und er ist weg. Super. Also mach uns einen Gott, der uns führt, sagen sie. Ganz kritische Situation. Was macht Aaron? Glaubensheld. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Das hat er ihnen nämlich gesagt. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Ganz große Nummer, die er da abliefert. Kaum ist Mose mal ungefähr einen Monat lang weg, schon vergessen sie, auf Gott zu vertrauen. Und das Interessante ist jetzt, Mose kam ja nachher wieder runter, weil Gott ihm gesagt hat, schnell, lauf wieder runter, die machen da gerade ganz großen Mist da unten. Wenn die unten keinen großen Mist gemacht hätten mit dem goldenen Kalb, wäre Mose womöglich noch länger oben geblieben. Wer weiß, wie lange Gott ihm noch so dies und das gesagt hätte, aber so waren es 40 Tage, nachdem Mose dann eilends wieder den Berg herunterkam und gesehen hat, was ist das denn hier? Was macht ihr? Warum macht ihr hier ein goldenes Kalb? Kann das wahr sein? Und das ist natürlich ganz klar so, an der Stelle, wo Gott das Vertrauen letztlich geprüft hat, folgt ein jäher Absturz. Aaron landet auf seinem Glaubensweg ganz unten, wenn man das mal so deuten darf. Denn er hatte nicht das, was er hier benötigt hätte, einfach mal Geduld. Das ist an ganz vielen Stellen in der Bibel so, dass Menschen erleben mussten, Gott hat gesprochen und dann brauchten sie Geduld. Aaron musste 25 Jahre auf die Erfüllung seiner Prophezeiung warten. Jetzt meine ich Abraham, der Vater des Volkes da, der, aus dem viele werden sollten. Der musste 25 Jahre warten, bis er endlich seinen Sohn bekam, der dann, aus dem dann die weiteren Israeliten nachfolgen sollten. Und so war es hier auch. Es dauerte einfach eine Weile, bis Gott sozusagen zu Mose fertig gesprochen hatte. Gut Ding will Weile haben. Und die Frage ist wirklich, wie schnell dreht man auf Panikmodus, weil nichts passiert? Für mich ist das eine Sache, die wir mit Aaron lernen können. Mit diesem goldenen Kalb, was er gemacht hatte, wo er vorschnell reagiert hat, wo er bestimmte sozusagen eigenmächtige Dinge entschieden hat, die völlig daneben waren, die völlig in die falsche Richtung gingen. Weil er es nicht aushalten konnte, dass einfach Mose mal eine Zeit lang weg war. Und das ist eben noch die Frage, wie geht es uns damit? Also in unserer Gemeinde war es ja in letzter Zeit auch so und darum sagte ich vorhin, ich bin wirklich heilfroh, dass wir hier heute wieder gemeinsam stehen konnten. Aber es sind Dinge, die brauchen manchmal ihre Zeit. Dann hatten wir ein internes Gespräch, wo es um kritische Fragen ging und es war ganz gruselig und führte überhaupt nicht voran. Keine 3 Wochen später haben wir ein ganz ähnliches Gespräch um ganz ähnliche Themen und es war offen. Und keiner kann erklären, was zwischendurch passiert ist. Manchmal brauchen die Dinge aus irgendwelchen Gründen Zeit. Manchmal ist es auch nur die Zeit, die wir selber brauchen, weil wir ein bisschen langsam sind beim Kapieren, gebe ich auch zu. Aber manchmal brauchen die Dinge einfach ein bisschen Zeit, bis Gott den nächsten Schritt sichtbar geht. Und an der Stelle können wir, glaube ich, von Aaron lernen, dass es nicht gut ist, vorschnell mit eigenmächtigen Aktionen loszuziehen, sondern einfach zu sagen, lass uns beten. Und das haben viele getan, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Einfach beten und sagen, Gott, dein Wille geschehe und warten. Und wenn Gott nicht redet, pray until something happens. Beten, bis was passiert. Das ist für mich die Lehre, die ich daraus ziehe, dass Aaron das eben nicht gemacht hat. Und wir sehen, es ist ein jäher Absturz. Und sie landen wirklich ganz unten sozusagen. Und Gott ja, hat seine Strafe sozusagen nochmal gering gehalten, aber immerhin 3000 Menschen sind daraufhin als Folge davon gestorben, dass das Volk Israel sich von Gott abgewandt hat. Und er hat ihnen dann gesagt, ich kann so nicht in Zukunft mit euch durch die Wüste ziehen, so das mit der Feuersäule und Wolkensäule, sondern ein Engel wird vor euch herziehen, denn wenn ich in eurer Mitte wäre, ihr, die ihr so abtrünnig wart, dann würdet ihr sterben. Das hat Konsequenzen gehabt. Und so kann es wirklich sein, dass solche kurzfristigen Aktionen, die man meint tun zu müssen, weil man nicht die Geduld hat, nicht zum Guten führen. Und meine Lehre ist das von Aaron, hab Geduld, bleib an Gott dran, warte darauf, wenn Gott sich wieder meldet. Es ist manchmal so, dass es nicht tagtäglich, wie bei dem Manna, das neue, die neue frische geistliche Nahrung gibt. Das kann schon mal dauern. Warum nicht? Dann dauert es eben. Dann machen wir so weiter. Dann bleiben wir einfach dran. Das Schlimme ist, dass Gott eigentlich ja gar nicht als strafender Gott auftreten wollte. Er wollte ja sagen, ich bin der Gott, das habe ich euch vorhin vorgelesen, ich will euch das geben, was ihr braucht, ich will euch segnen, ich will euch verschonen von den Krankheiten, die, die über die Ägypter gekommen sind, ich will euch, wie hieß es, gesund machen. Ich bin der Herr, der euch gesund macht, habe ich vorgelesen. Diese Aussage kommt von Gott, er will eigentlich sein Volk segnen. Einzige Voraussetzung ist, dass sie mit ihm unterwegs sind und nicht unabhängig von ihm. Dann will er das Volk segnen. Und Gott sei Dank, das hat er dann trotzdem auch getan. Es hat schwerwiegende Folgen gehabt für die besagten 3000 Leute auch. Und das Volk Israel musste leidvoll erfahren, wie ernst es mit der Heiligkeit Gottes ist. Dass man mit, dass mit dem nicht zu spaßen ist, dass du nicht irgendwas machen kannst und du denkst, es ist alles egal. Wenn sie sich aber zu Gott halten, will er ihnen mit großer Güte begegnen. Das ist eine Lehre, die sie daraus ziehen. Gott geht weiter, er begnadigt die meisten, vor allem begnadigt auch Aaron selbst. Er durfte weiter arbeiten und wir sehen, er kommt wieder, ganz wie zum Anfang, bei der Demut an. Er wird von Gott gedemütigt oder von Mose indirekt, dass er gemerkt hat, das war nicht gut, was wir da gemacht haben. Und Aaron lernt, dass es in Zukunft besser ist, das zu tun, was Gott sagt. Und Gott sei Dank ist es so, dass Gott jetzt nicht sagt, ich lass dich fallen, das war's, sondern er geht weiter mit ihm und er setzt ihn zum Priester ein. Und das ist dann, nachdem sie noch nicht mal ein Jahr in der Wüste dort waren, wurde er offiziell zum Priester eingesetzt, zum Hohenpriester. Und es gibt dann diesen berühmten aaronitischen Segen, den er dem Volk Israel zusprechen sollte. Er und seine Söhne und seine Nachkommen, die sind ja zum priesterlichen Geschlecht dann berufen worden. Der berühmte aaronitische Segen, der heute noch gesprochen wird und wo man merkt, Mensch, das ist doch eigentlich Gottes Herz, dass er seinem Volk in riesig großer Güte begegnen will. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Das ist sozusagen der Befehl, den Gott gibt, dass Aaron und seine Priester nachkommen, das Volk mit diesen Versen segnen sollen. Ich werde ihnen Frieden geben. Ich hebe mein Angesicht auf sie. Ich lasse mein Angesicht über ihnen leuchten. Das will er seinem Volk in Wirklichkeit zusprechen. Und das will er sie erleben lassen. Aber sie müssen bei ihm bleiben. Sie dürfen sich nicht von ihm abwenden, sonst geht das nicht. Das ist das Gute, das Gott dem Volk zusprechen wollte. Aber eben nur, wenn Aaron das kapiert, dass er sich Gott unterordnen muss. Und das musste er sehr, sehr hart lernen. Als er selbst zum Priester eingesetzt wurde, wurden mit ihm seine Söhne, er hatte ja insgesamt 4 Söhne, auch ins Priesteramt eingesetzt in der Wüste. Und es wurde sehr genau definiert, das war Teil des Gesetzes, was er anzuziehen hatte. Ganz besondere Kleidung musste angefertigt werden für einen Hohepriester mit allen möglichen Details. Das ist sehr vielfältig, also muss er sehr sorgfältig sich darum kümmern. Ganz genaue Vorschriften, was er anzuziehen hat und so weiter. Und dann wurde er mit seinen Söhnen zusammen als Priester gesegnet. Und noch am selben Tag machten die zwei Älteren von seinen Söhnen irgendein Opfer, nicht so, wie Gott es gesagt hatte, wie sie es tun sollen. Und sie starben sofort. Und Aaron musste erleben, Mist, wenn wir eine Aufgabe haben und Gott sagt uns, wie wir das tun sollen, wir machen es aber eigenmächtig, dann führt es nicht zum Leben, sondern zum Tod. In dem Fall von seinen eigenen Jungs. Zwei von seinen Söhnen sind dadurch sofort gestorben, noch am Tag ihrer Priesterweihe, sofort, weil sie sich eben nicht nach Gottes Anweisung gerichtet haben. Und Aaron hat gemerkt, wow, ich muss Gott gehorsam sein, sonst wird das hier nichts. Das ist für mich auch was, was immer wieder wichtig ist. Also Gott geht mit ihm weiter, Gott lehrt ihn das und ich habe hier den Aaronstab, das ist ja gleichzeitig eine Pflanze, die so eine längere stabförmige Form hat und dann eben solche, eine Frucht da oben, ich kann das jetzt nicht so biologisch perfekt ausdrücken, aber das ist jetzt nochmal eine Bestätigung, die Gott Aaron gibt. Später wurde er nämlich noch von Leuten angefeindet und gesagt haben, wieso willst du eigentlich der Hohepriester sein? Wir sind noch ganz viele hier im Volk Israel, wir sind 12 Stämme, warum willst du ausgerechnet als Levit, also aus dem Stamm Levi, der Hohepriester sein? Und er hat Mose gesagt, von jedem Stamm soll dann dessen Oberhauptname in so einen Stock, in so einen Stab eingeritzt werden und den legen wir zusammen beim Zelt Gottes hin, über Nacht. Und auf dem einen Stab der Leviten stand eben Aarons Name, weil er ja deren Hauptmensch war. Und am nächsten Tag hat eben sein Stab plötzlich Blüten getrieben und so Mandeln und so weiter. Also ein unglaubliches Wunder, das ist so ein bisschen das Bild dafür, was mit dieser Pflanze passiert, dass sein Stab plötzlich Leben hervorgesprochen hat und die anderen 11 von den anderen Stämmen nicht. Und dadurch hat Gott auf besondere Weise gesagt, ich will Aaron gebrauchen. Er ist eigentlich nicht der Held, aber ich habe ihn gerufen, dass er mir als Priester dienen soll. Und das ist eben diese letzte Stufe, dass Gott das bestätigt, dass er sagt, ich will mit dir Geschichte machen, ich will mit dir weitergehen. Dein Dienst ist trotz deiner Fehler, trotz deiner Schwächen nicht in Frage gestellt. Also Gott hat sich gnädig gezeigt und hat gesagt, ich will trotzdem mit dir weitergehen. Und ich lehre dich das, und er hat sicherlich daraus gelernt, wie gesagt, diese ganzen Geschichten sind in den ersten ungefähr 1,25 Jahren der Wüstenwanderung passiert. Und dann bis zum Anfang des 40. Jahres ist Aaron dann als Hohepriester aktiv gewesen und zumindest gab es fast keine Ausreißer mehr, sondern er hat dann diesen Dienst getan und Gott hat den Dienst angenommen und es war in Ordnung. Und Aaron hatte daraus gelernt. Also er hat diesen Dienst getan. Er durfte zum Beispiel als seine vornehmste Aufgabe als Hohepriester einmal im Jahr eben in das Allerheiligste gehen, in dem Zelt Gottes, und sollte dort eben für das ganze Volk beten und Opfer bringen. Das war dieser Versöhnungstag, dieses einmal jährlich stattfindende Fest, wo nur der Hohepriester in das Zelt Gottes, ins Allerheiligste, da wo die Bundeslade stand, reingehen durfte und für das Volk ja opfern und beten, also Fürbitte halten sollte. Das war Aarons vornehmste Aufgabe. Das heißt, Gott hat ihn wirklich ganz zentral gebraucht, obwohl er diese Schwächen hatte, die wir jetzt einige Male kennengelernt haben. Obwohl er sich als ungeduldig erwiesen hat, als einer, der vielleicht nicht genug Vertrauen hatte. Und er durfte im Volk Gottes einer sein, der eben die Versöhnung mit Gott ja, ausgesprochen hat. Er durfte in diesen Versöhnungstag in das Allerheiligste gehen. Und da geht es ja darum, Gott ist da in seiner Heiligkeit, in dieser, ja, in deren Nähe man eigentlich gar nicht bestehen kann. Auf der anderen Seite ist das Volk, was immer wieder Fehler macht. Und durch die Versöhnung wird das beides zusammengebracht. Durch die Versöhnung, durch ein bestimmtes Opfer, war es möglich, dass die Israeliten erleben durften, wir dürfen trotzdem, trotz unserer Fehler, bei Gott sein. Und das durfte Aaron erleben, dass er Teil davon war. Und sozusagen ein Bote der Versöhnung zu sein, als Hohepriester, da sind wir ganz schnell, wenn wir von Aaron gucken, bei Jesus. Jesus ist der sich auch für uns, für Gott verwendet, der auch das nötige Opfer gebracht hat, damit das Volk oder wir alle, auf Deutsch gesagt, mit Gott versöhnt werden. Und Jesus war eben auch gehorsam, wie Aaron es gelernt hat. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz, sagt es das Neue Testament. Und auserwählt zu sein, trotz der Schwächen, die man hat, das ist das, was uns mit Aaron eins macht. Es gibt im Petrusbrief, im Neuen Testament, diesen einen Vers, der mich immer sehr berührt. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, auch Priester, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Wir alle sind dazu berufen, so wie Aaron, vor Gott zu kommen, geistig gesehen Gott gegenüberzutreten und zu erleben, dass diese Versöhnung geschieht. Das ist eine gemeinsame Berufung, die wir sozusagen von Aaron geerbt haben, dass auch wir eine Art Priester vor Gott sein dürfen und Gottes Versöhnung ja leben dürfen, erleben dürfen und auch untereinander leben dürfen. Wie Aaron sind wir ausgewählt, Gott zu dienen, und mit uns ist ja was geschehen. Jesus hat das Opfer gebracht, er hat für uns Versöhnung oder Erlösung bewirkt, und das hat Aaron eben auch erlebt, dass Gott die Versöhnung möglich gemacht hat, trotz der Schuld, die da gewesen war. Und wir dürfen an Gottes Herz kommen, und das wäre für mich so die Lehre aus all dem, was Aaron auch erlebt hat, dass wir sagen dürfen, wir machen Fehler, wir müssen lernen, wir sind Jünger, also Nachfolger Jesu, die Jesus nachlaufen, weil sie noch Lernbedarf haben, sie wollen von Jesus in dem Fall lernen. Wir machen Fehler dabei, wir fallen auf die Nase, wir erleben Demütigung, aber wir erleben auch, dass Gott uns aufrichtet und dass Gott uns weiterführen will und dass Gott uns nicht fallen lässt, sondern sagt, ich vergebe euch, und das perfekte Opfer ist gebracht. Und an der Stelle bin ich froh, dass Aaron das so erleben durfte, auch zu einer Zeit, ja, wo das noch nicht so normal war, dass er sozusagen zeichenhaft etwas erlebt hat, was für uns heute eine Realität ist. Dass wir Erlösung und Versöhnung von Gott bekommen, obwohl wir es nicht verdient haben. Und dass wir darin leben dürfen, dass Versöhnung unser Merkmal sein soll, das sich in der Gemeinde Jesu ausbreitet. Ich fand das gut vorhin, das Lied, was wir während des Abendmahls gesungen haben, dieses alte Lied, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, das entspricht dem Gedanken sehr gut, dass Gott uns diese Zusage nochmal bestätigt, ich liebe euch trotz allem. Wir haben es nicht selbst verdient, sondern es war Gottes Wille, und er hält an uns fest und er beauftragt uns. Ja, lasst uns da mit Aaron lernen, dass es sich lohnt, Gott treu zu sein, Geduld zu haben und auf Gott zu vertrauen. Wollen wir zusammen zum Schluss beten? Dann würde ich euch einladen, aufzustehen.